Sie stehen auch der größten Ozeanströmung der Erde im Weg, dem mächtigen antarktischen Zirkumpolarstrom. Wenn diese gigantische Strömung, die geschätzt 150 Mal mehr Wasser bewegt als alle Flüsse an Land zusammen, auf den Scotia-Bogen trifft, drückt sie enorme Mengen nährstoffreiches Wasser an die Oberfläche und erschafft so eine gewaltige Phytoplanktonblüte und den Beginn einer der reichhaltigsten Nahrungsketten der Erde. Die südlichen Seeelefanten stehen fast am oberen Ende dieser Nahrungskette. Die bis zu 5 Meter langen und über 4 Tonnen schweren Tiere sind an Land schwerfällig und unbeholfen. Doch in diesem Wasser um den Gefrierpunkt beherrschen sie ihre Umwelt. Sie können ganze Monate im Meer verbringen und sich von Tintenfischen, Haien, Rochen, Krebstieren und allen möglichen Fischarten, denen sie begegnen, ernähren. Sie sind meisterhafte Taucher und erreichen regelmäßig Tiefen von 2300 Metern. Nicht zuletzt, da sie ihren Atem 20 Minuten und länger anhalten können. Die Fettschicht, die sie sich über den Winter anfressen, hält sie bei den niedrigen Temperaturen warm und trägt sie durch die langen Monate des Hungerns, in denen sie ihren Strandplatz während der Brunftzeit nicht verlassen. Aber genau diese Anpassung führte beinahe zu ihrem Untergang. Nachdem Kapitän James Cook im Jahr 1775 Südgeorgien besucht hatte, wurden seine Beschreibungen der großen Robbenkolonien aufmerksam gelesen. Bald machten sich Robbenfänger aus dem Norden auf den Weg, viele der ganz im Süden vorkommenden Arten zu erlegen, um an deren Fettschicht, den Blubber, zu kommen. Meist wurden die Seeelefanten verschont, da sie viel schwieriger zu zerlegen waren als Seebären. Doch innerhalb kurzer Zeit waren die Robben- und Walbestände im südlichen Ozean derart dezimiert, dass sich die Jäger den Seeelefanten zuwandten, um aus deren Fettgewebe das Öl zu gewinnen, das ihre Harpunen ihnen nicht länger beschaffen konnten.